und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Klima im Kopf, dem Psychologist for Future Podcast, in dem wir uns mit Themen rund um Psychologie und Klimakrise beschäftigen. Ich bin Nicola, psychologische Psychotherapeutin.
Und ich bin Armin, Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir freuen uns, dass ihr heute dabei seid.
Ja, in dieser Folge dreht sich alles um das Thema Zukunft. Wir widmen uns der Fragestellung, wie können wir Entscheidungen im Hier und Jetzt treffen, die gut für unser aller Zukunft sind.
Oder kurz gesagt, wie treffen wir heute Entscheidungen für morgen?
Ja, genau. Es ist ja so, individuelle Entscheidungen im Hier und Jetzt haben Konsequenzen für die Zukunft. Wir treffen tagtäglich Entscheidungen zwischen verschiedensten Optionen in der Gegenwart, die auch ganz unterschiedliche Konsequenzen für unterschiedliche Zeitpunkte in der Zukunft haben. Also zum Beispiel laufe ich zum nächsten Laden, um mir Obst zu kaufen, das ich dann auch direkt essen kann. Oder abonniere ich eine Obstkiste bei einem Obsthof, die mir ab nächsten Monat geliefert wird. Oder pflanze ich vielleicht einen Obstbaum in meinem Garten, in dem ich dann erst in ein paar Jahren wirklich Obst ernten kann.
Genau, viele Entscheidungen haben Konsequenzen, sowohl für unser persönliches zukünftiges Leben, aber natürlich auch für die Zukunft anderer Menschen oder ja, die ganze Gesellschaft, den gesamten Planeten. Und wenn ich mal bei deinem Obstbeispiel bleibe, wie viel Obst ich esse, das hat ja Einfluss auf meine Gesundheit, also wie körperlich fit ich in der Zukunft bin, aber wie das Obst vielleicht vermarktet wird, hat einen Einfluss auf das zukünftige Leben der Menschen, die an der Erzeugung, an der Lieferung, am Verkauf des Obsts mitwirken. Und wie das Obst erzeugt, produziert wird, das hat natürlich auch Einfluss auf ja, die zukünftige Bodenfruchtbarkeit, die biologische Vielfalt und ja, natürlich auch das Klima auf unserem Planeten. Zukunftsentscheidungen, wenn man es so nennen möchte, sind also allgegenwärtig und sie unterliegen auch aus psychologischer Perspektive ganz komplexen Abwägungsprozessen und so einem Zusammenspiel ja aus der individuellen Ebene, ich für mich, und so der kollektiven gesellschaftlichen Ebene. Und ja, darum würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall der psychologische Blick aufs Thema.
Und deswegen wollen wir uns im Folgenden fragen, warum fällt es uns Menschen oft so schwer, Entscheidungen zu treffen, von denen wir dann erst in der Zukunft profitieren? Und wie schaffen wir es, Entscheidungen im Hier und Jetzt zu treffen, die gut für unser aller Zukunft sind?
Genau, und es geht uns primär darum, euch, liebe Hörenden, Handlungswissens zu vermitteln, um selbst gute Entscheidungen im Sinne einer lebenswerten Zukunft zu treffen, aber auch um ja vielleicht andere Menschen bei genau solchen Entscheidungen zu unterstützen. Also vielleicht so ein bisschen als Erwartungsmanagement. Diese Folge ist jetzt kein Ratgeber für die persönliche Zukunft und dafür die beste Lebensentscheidung zu treffen.
Ja, schade eigentlich. Aber es eignet sich eben für die Menschen, die sich selbst bei wenig zukunftsorientierten Entscheidungen erwischen, so nach dem Motto, ach, hätte ich das doch damals schon so gemacht, dann wäre es jetzt schon so, und die es eben zukünftig besser machen wollen. Und auch für alle die anderen das Zukunftsthema Klimaschutz schon im Hier und Jetzt näher bringen und ihnen zukunftsorientierte Entscheidungen leichter machen wollen.
Also, ich würde vielleicht so ein bisschen einführen jetzt in diese psychologische Perspektive. Mhm. Dort spricht man nämlich vor allem von sogenannten intertemporalen Entscheidungen. Das heißt Entscheidungen zwischen verschiedenen Optionen in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, die aber zeitlich unterschiedliche entfernte Konsequenzen in der Zukunft haben. Das klingt jetzt kompliziert, aber da gibt es ein ganz einfaches und ich glaube auch relativ bekanntes Szenario, um das zu untersuchen, nämlich der berühmte Marshmallow-Test.
Oh ja.
Den hat nämlich der Persönlichkeitspsychologe Walter Mischel in den 60er Jahren angewandt und dort wurde Kindern ein Marshmallow präsentiert, während die Versuchsleitung, also in so einem Laborkontext, dem Kind versprochen hat, dass es noch einen zweiten Marshmallow bekommt, aber dafür müssten sie 15 Minuten warten, ohne den anderen ersten Marshmallow schon verspeist zu haben.
Ja, ich glaube, das kennt wirklich jede Psychologiestudentin, dieses Experiment. Und es ist total süß, da gibt es auch aktuellere Versionen, wo man dann wirklich einfach die Kinder sich anschauen kann und wie die damit umgehen mit diesem Warten und der Entscheidung. Das ist wirklich schön anzusehen, kann man sich auf YouTube zum Beispiel anschauen.
Genau, die Forschenden, die diesen Marshmallow-Test angewandt haben, wollten damit eigentlich eher so auf die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub oder man könnte auch von Selbstkontrolle sprechen hinaus. Das ist natürlich jetzt so ein Thema, was so ein bisschen von unserem wegführen würde, aber das Experiment veranschaulicht, glaube ich, ganz schön dieses Grundproblem der intertemporalen Entscheidung im Alltag. Oh, ich habe so eine attraktive, kurzfristige Option, aber eben auch eine, die langfristig eigentlich mehr Sinn macht, aber ja, wo ich einfach ein bisschen Geduld mitbringen muss. Solche intertemporalen Entscheidungen, die finden wir ja auch bei uns in ganz alltäglichen, vor allem vielleicht Konsumentscheidungen. Ich denke da an sowas wie die Entscheidung zwischen dem neuen, leistungsfähigen, tollen Smartphone, von dem es aber nächstes Jahr schon wieder ein neueres Modell gibt, oder vielleicht einem einfacheren Gerät, wo sich jedes Teil im Idealfall auch ersetzen lässt.
Oder ich denke jetzt gerade sowas wie die Entscheidung über eine Investition in nachhaltige Fonds, die Klimaschutzprojekte möglich machen, aber eine unbestimmte Rendite in Aussicht stellen oder dem Sparen meines Geldes auf einem festverzinsten Konto bei meiner Hausbank. Ja, und da finde ich jetzt nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, wir wollen keine der beispielhaft genannten Situationen in die eine oder andere Richtung bewerten. Denn solche Entscheidungen hängen eben stark von den aktuellen Lebensbedingungen und auch den individuellen Ressourcen ab.
Ja, absolut. Also überhaupt die Freiheit zu haben, sich ja zwischen verschiedenen Alternativen entscheiden zu können, das ist ja schon ein riesiges Privileg und das steht natürlich leider einigen Menschen auf dieser Welt gar nicht zur Verfügung.
Ja, total.
Ja, und intertemporale Entscheidungen, die können sogar bis so in große, bedeutende Lebensentscheidungen vorgreifen. Also auch wenn wir dabei bleiben, dass es hier kein Lebensratgeber-Podcast wird, denke ich an sowas wie die Entscheidung, eine Wohnung zu mieten, um zukünftig flexibel zu sein, aber damit vielleicht vom Vermieter, von der Vermieterin und den Mietpreisentwicklungen abhängig zu sein. Oder die Option zu wählen, ein Haus zu kaufen, bei dem ich alles selbst in der Hand habe, mich aber mein Leben lang an einen Ort binde, der sich in Zukunft natürlich auch verändern könnte, allein vor dem Hintergrund der Klimakrise.
Ja, und damit verbunden ja auch, ne, eine Familie zu gründen, Kinder auf die Zukunft vorzubereiten, selbst natürlich auch Erfüllung im Elterndasein zu finden, das kann ich bestätigen als Mama, oder eben auch keine Kinder zu bekommen, vor Sorge um ihre ungewisse Zukunft. Da kenne ich auch viele aus dem Bekanntenkreis, die das Thema umtreibt.
Ja, wir sehen also, egal in welchem Lebensbereich, solche Zukunftsentscheidungen, das sind ganz anspruchsvolle, ja, Abwägungsaufgaben. Ja, ich glaube jetzt einige der Beispiele, die wir genannt haben, die fühlen sich, glaube ich, schon nach dieser typischen schwierigen Dilemmasituation an.
Aber dann schauen wir uns das doch jetzt mal aus der psychologischen Perspektive an. Was wissen wir denn aus der Psychologie, wie wir Menschen solche intertemporalen Entscheidungen treffen?
Ja, da würde ich jetzt einmal so das Thema Zeitdiskontierung einbringen. So wird nämlich das Phänomen genannt, dass Belohnungen oder eben Ereignisse, die erst in der Zukunft eintreten, deutlich weniger reizvoll bzw. relevant für uns Menschen sind. Daher heißt das auch Zeitdiskontierung, so ein bisschen wie bei Discounter.
Ah.
Also dieser Zeitversatz, die Verzögerung, die macht es weniger wert. Ich könnte dich jetzt zum Beispiel fragen, einfaches Beispiel, hättest du lieber 5 Euro jetzt bar auf die Kralle oder 5 Euro nächste Woche?
Ja, dann nehme ich natürlich jetzt die 5 Euro.
Ja, was ist mit 5 Euro nächste Woche oder 5 Euro nächstes Jahr?
Ja, ganz klar, dann nächste Woche 5 Euro.
Wir sehen, je weiter zeitlich entfernt eine Konsequenz unserer Entscheidung eintritt, desto weniger relevant, desto weniger wertvoll wird diese Option für uns. Ist jetzt ja vielleicht nicht ganz überraschend, aber diese Abnahme der Attraktivität über die Zeit, das nimmt nicht linear ab, also die ganze Zeit gleichbleibend jetzt für jede Woche, die da ins Land geht, sondern in der Regel in der Form einer Hyperbel, heißt, am Anfang nimmt das ganz stark ab, also so in den ersten Zeitabschnitten, und danach wird so der Wertverlust immer flacher und immer geringer.
Okay, kann ich nachvollziehen. Also zum Beispiel 5 Euro nächste Woche statt 5 Euro jetzt macht einen großen Unterschied. Aber wenn ich jetzt sage 5 Euro in 2 Jahren versus 5 Euro in einem Jahr, das macht dann nicht mehr so den Unterschied.
Ja, genau. In Bezug auf so das einzelne Ereignis könnten wir in diesem Zusammenhang auch von psychologischer Distanz sprechen. Es ist so die wahrgenommene Entfernung eines Themas, eines Sachverhalts, und das hat auch immer eine zeitliche Komponente. Also wie weit ist etwas zeitlich entfernt für mich?
Ja, jetzt kommen wir natürlich dann auch zum Thema Klimaschutz, ne? Die psychologische Distanz, die ist uns ja hier im Podcast auch schon vorher begegnet.
Ja, genau. Und sie spielt insbesondere bei der Problemwahrnehmung eine große Rolle, bei der ich ja in unserer allerersten Folge dieses Podcasts sprechen durfte. Also wenn ich ein Problem wie die Klimakrise als zeitlich distant wahrnehme, ist alles noch weit weg, dann sehe ich eben weniger ein Problem darin und weniger Handlungsbedarf im Hier und Jetzt.
Ja, genau. Das kennt man ja tatsächlich aus dem Alltag. Ach, 2045, das ist doch noch so lange hin. Da muss ich mir doch jetzt jetzt keinen Kopf drum machen. Das ist ja auch ein Erklärungsansatz, warum die Klimakrise für einige Menschen immer noch so kein ernsthaftes Problem darstellt.
Absolut, wobei ich immer den Eindruck habe, da hat sich so seit unserer ersten Podcast-Folge zum Glück ja schon einiges in die richtige Richtung getan, zumindest was so die grundsätzliche Anerkennung der Klimakrise als Problem angeht.
Tja, zum Glück oder leider muss man sagen, ne? Denn das hat sich ja einiges auch geändert in puncto unmittelbarer Folgen von der Klimakrise. Ne?
Das stimmt.
Aber wir waren ja noch bei dem Phänomen der Zeitdiskontierung.
Stimmt, also Zeitdiskontierung hat ja durchaus ihre Berechtigung. Wenn etwas erst in der Zukunft eintritt, dann kommt ja auch so eine Unsicherheit dazu. Es ist unsicherer, ob die Belohnung oder das Ereignis auch wirklich wie versprochen oder wie vorausgesagt eintritt. Und es ist unsicherer, wie viel es mir dann überhaupt noch bringt und ob sich nicht auch bei mir die Rahmenbedingungen so geändert haben, dass ich eigentlich inzwischen was anderes vorziehen würde.
Ja, oder im Extremfall, bei sehr langen Zeiträumen ist es unsicher, ob ich das überhaupt noch miterlebe. Also kann man sagen, evolutionär gesehen, zukünftige Optionen geringer zu schätzen, hatte sogar einen Sinn.
Und so in unserem heutigen Lebenswandel, in dem wir ja regelmäßig Entscheidungen mit sehr langfristigen Konsequenzen treffen und damit auch mit unserem Handeln maßgeblichen Einfluss auf unser aller zukünftiges Leben nehmen, dann entspricht Zeitdiskontierung aber eben eher so einer kognitiven Verzerrung oder Vereinfachung, wie wir sie schon viel in diesem Podcast besprochen haben.
Ja, ich habe auch das Gefühl, das hängt so ein bisschen mit dem Lebensalter zusammen. Also bei meinen Kindern ist das manchmal sehr kurzfristig. Zum Beispiel jeden Tag die Zähne putzen, damit ich keine Karies bekomme. Mhm. Wenn ich jetzt einmal nicht die Zähne putze, das fällt den Kindern jetzt nicht so auf. Dann sehen die nicht ein, dass das irgendwann dann vielleicht zu Problemen führt. Oder Schulbesuch, ne? Warum muss ich eigentlich immer in die Schule gehen? Warum muss ich das alles lernen? Es hat aber einen erheblichen Einfluss dann hinterher auf meine Berufswahl, auf mein ganzes Leben. Und das, ja, können Kinder oft nicht so gut einschätzen, aber ehrlich gesagt, wir Erwachsenen manchmal auch nicht, oder?
Ja, total. Also ich kenne das auch von mir selber. Also ich muss mich zum Beispiel immer sehr dazu aufraffen, mich mit diesem großen Thema Altersvorsorge zu beschäftigen.
Oh ja.
Das fühlt sich alles immer so zum Glück noch extrem weit weg an. Und ich habe so gar keine Vorstellung davon, in was für einer Welt und ja allein schon in was für einem gesellschaftlichen System wir dann wandeln, um da jetzt eine gute Entscheidung treffen zu können.
Absolut. Und das ist ja, führt uns wieder zurück auch zu diesem Thema Kinder. In was für einer Welt werden meine Kinder erst aufwachsen? Also kann ich überhaupt jetzt schon absehen, was ich für Entscheidungen für meine Kinder treffe?
Ja, wir sehen auf jeden Fall, wie weit entfernt sich etwas anfühlt und wie stark nun etwas über die Zeit an Wert verliert. Das ist einerseits ja vielleicht von Person zu Person unterschiedlich. Es hängt aber andererseits auch von der Entscheidungssituation ab. Also beispielsweise, welche Informationen habe ich überhaupt über die verschiedenen Optionen? Und wie konkret ist meine Vorstellung eben von diesen zukünftigen Konsequenzen? Je nachdem, wie wir an die Entscheidung also herangehen oder wie diese Situation für die Entscheidung gestaltet ist, können wir die Zukunft ja im wahrsten Sinne des Wortes mehr oder weniger wert schätzen und dadurch eben mehr oder weniger zukunftsgerichtete Entscheidungen treffen.
Okay, aber wenn ich das jetzt sozusagen mal umdrehe, dann gäbe es ja konkrete Hebelpunkte, an denen wir ansetzen können, sodass wir Menschen nachhaltigere, klimafreundlichere Entscheidungen treffen, die eine lebenswerte Zukunft für uns alle erhalten. Dann lass uns das doch mal genauer betrachten.
Sehr gerne. Genau, denn es gibt tatsächlich einige, ja, vielleicht praktische Methoden, auch so ein paar Strategien und auch konkrete Tools, die uns helfen, ja, selbst intertemporale Entscheidungen im Sinne einer lebenswerten Zukunft treffen zu können und eben, ja, diesen typischen Verzerrungen da so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Und zum anderen, die uns auch dabei helfen, ja, für andere Menschen in unserem persönlichen oder vielleicht auch beruflichen Umfeld diese zeitliche, psychologische Distanz des Themas Klimakrise, da so ein bisschen abbauen zu können und eben andere Menschen dabei zu unterstützen, Entscheidungen im Sinne einer lebenswerten Zukunft zu treffen.
Gut, dann fangen wir doch mal bei uns selber an. Wo können wir da ansetzen?
Gute Zukunftsentscheidungen zu treffen, das setzt erstmal voraus, überhaupt gute Entscheidungen treffen zu können, sich also ja persönliche Ziele zu setzen, die wir überhaupt erreichen können und uns auch Pläne zurechtzulegen, die erfolgreich umgesetzt werden können. Und zu dem Thema haben wir in diesem Podcast ja schon einiges besprochen.
Genau, wie wir grundsätzlich Entscheidungen treffen und wie wir es schaffen, Entscheidungen zu treffen, die nachhaltig für uns selbst und für den Planeten sind. Darüber haben wir in Folge 11 unseres Podcasts gesprochen. Wie wir uns nachhaltige Ziele vornehmen und unsere Pläne umsetzen können, darüber haben wir in Folge 10 gesprochen. Wir empfehlen euch, liebe Hörende, da nochmal reinzuhören. Was gibt es denn außerdem, außer passenden Zielen und Plänen, noch für Möglichkeiten?
Ja, wenn wir nochmal an unser Marshmallow-Experiment denken, dann wissen wir da allein schon raus, dass eben ein Schlüssel für diese Selbstkontrolle, die da so im Fokus war, oder wir könnten vielleicht auch von Willenskraft sprechen, so im Umgangssprachlichen, dass ein Schlüssel dafür emotionale Kompetenzen sind. Das heißt, dass wir unseren Emotionen und unseren Bedürfnissen ja gut nachspüren können und sie gut einordnen können und letztlich auch einen guten Umgang mit ihnen zu finden. Und das hilft uns eben in dieser Entscheidungssituation, die jetzt auch zukünftige Konsequenzen hat, eben nicht nur der für uns vielleicht im Moment ja sehr attraktiven, aber eben langfristig nicht so sinnvollen Option zu verfallen.
Das beschäftigt mich natürlich in meinem Beruf als Psychotherapeutin auch. Und daher weiß ich, dass solche emotionalen Kompetenzen etwas sind, was wir durchaus auch üben können. Mhm. Das ist ja praktisch, dass man das auch für zukunftsorientierte Entscheidungen anwenden kann. Aber das ist natürlich jetzt ein großes Thema für sich. Ich würde sagen, das führt hier jetzt vielleicht etwas zu weit. Und um nochmal zu dem Marshmallow-Experiment zu kommen, für mich klingt es auch so, als würde es jetzt im Kontext zukunftsorientierter Entscheidungen nicht allein um die Fähigkeit zur Selbstkontrolle und zum Belohnungsaufschub gehen, oder?
Genau, das ist vielleicht ein Teilbereich und ich glaube, zu emotionalen Kompetenzen haben wir im Podcast ja auch schon viel gesprochen. Mhm. Es kann aber eben noch hilfreicher sein, auf die Entscheidungssituation zu schauen und zu schauen, wie wir sie so gestalten können, dass wir bestmöglich in der Lage sind, nicht in diese verlockende, aber kurzfristig gedachte Falle zu tappen. Intertemporale Entscheidungen, die sollten nämlich vor allem, ja im Idealfall in ruhigen Situationen stattfinden, wo wir erfüllte Bedürfnisse haben und ja nicht unter Stress sind, unter Zeitdruck oder ja vielleicht Hunger haben. Also wir kennen das vielleicht so an diesem Griff an der Supermarktkasse in dieses verlockende Snackregal.
Ja, die sogenannte Quengelware. Ja. Genau, also das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mich aufmache, um einen neuen Rucksack zu kaufen, dann sollte ich meine Kaufentscheidung nicht in der trubeligen Innenstadt treffen, kurz bevor ich zum Essen verabredet bin, sondern in Ruhe, wenn wenig los ist in den Geschäften und vielleicht Zeit mitbringen, auch mehrere Läden vergleichen zu können. Weil dann kann ich mit größerer Wahrscheinlichkeit den Rucksack finden, der mich auch noch in 20 Jahren begleitet und an dem ich dann auf lange Sicht auch weniger Ressourcen verbraucht habe.
Ja, das klingt nach sehr guten Rahmenbedingungen, eben für eine sinnvolle Entscheidungssituation. Darüber hinaus gibt es aber auch so ein paar, ja, ich sag mal, kognitive Strategien, die wir selber bei der Entscheidung anwenden können. Diese verschiedenen Optionen, die mir zur Verfügung stehen, vielleicht auch bei deiner Rucksackentscheidung, die unterscheiden sich ja oft hinsichtlich verschiedener Dimensionen. Also um jetzt eine zukunftsgerichtete Entscheidung zu treffen, kann es dann eben eine kognitive Strategie sein, eine sogenannte kognitive Neubewertung dieser verschiedenen Optionen anzuwenden. Das heißt konkret, diese attraktiven, verlockenden Merkmale der kurzfristigen Option bewusst so ein bisschen auszublenden und sich eher auf die Sachen zu konzentrieren, die ja objektiver sind und eben auf lange Sicht bedeutsamer. Und da eben auch zunächst einmal die notwendigen Informationen einzuholen, die ich brauche, um da eine gute Entscheidung zu treffen.
Okay, für meinen Rucksack heißt das also bei der Kaufentscheidung bewusst weniger auf zum Beispiel das Aussehen oder bekannte Marken zu achten, sondern mich auch über Lebensdauer, Materialstärke und so weiter zu informieren und mich dann eher darauf zu konzentrieren. Das klingt sehr naheliegend eigentlich. Kann man denn sonst noch irgendwas tun?
Ja, ein weiterer kognitiver Prozess, der dieser Zeitdiskontierung entgegenwirkt, das ist das sogenannte episodische Zukunftsdenken. Dabei nutzen wir unsere Erinnerungen und unsere bisherigen Erfahrungen, also eben unser episodisches Gedächtnis, um uns die Zukunft vorzustellen und, wenn man so will, sie vorzuerleben. Mhm. Und das brauchen wir, wann immer es um Planung für die Zukunft geht, eben auch um Entscheidungsfindung, vielleicht auch ein Stück weit so um Meinungsbildung.
Ah, das ist interessant. Das kenne ich auch aus dem therapeutischen Kontext sehr gut. Da nutzt man oft auch die Imagination, um sich eben zum Beispiel vorzustellen, wie ist das, wenn ich eine schwierige Situation bewältigt habe? Mhm. Zum Beispiel bei Prüfungsangst. Ich stelle mir vor, wie ich erfolgreich aus dieser Prüfung herausgehe, wie ich das alles hinter mir habe und wie sich das dann anfühlt. Das heißt also, wir können unsere bisherigen Erfahrungen nutzen, wie so ja, wie so eine Blaupause für unsere Vorstellung der Zukunft. Das klingt natürlich so, als würde es aber gerade im Kontext der Klimakrise schwer, wo wir über so neuartige Veränderungen unserer Lebensbedingungen sprechen, mit denen zumindest viele Menschen hier in Deutschland vermutlich noch ganz wenige Erlebnisse verknüpfen. Oder es vielleicht auch um eine ganz neue Lebensweise geht, zu denen dann viele Menschen keine Erfahrungswerte haben.
Ja, absolut. Wenn wir beim Thema Klima- und Umweltschutz eben an die bisherigen Erfahrungen anknüpfen und konkrete Erlebnisse kreieren, wenn wir das schaffen würden, dann würde eben das episodische Zukunftsdenken hier auch die Möglichkeit bieten, ja, eine konkrete und optimistischere Zukunftsvision zu schaffen. Und auf die könnten wir dann aktiver hinarbeiten wollen. Und bei der würden wir vielleicht auch den Eindruck haben, hey, wir können unsere Zukunft selber gestalten.
Ja, also so eine Art mentale Zeitreise in eine lebenswerte Zukunft.
Eine kognitive Strategie, um dieses episodische Zukunftsdenken zu fördern, das nennt sich Tagging. Das heißt, so die zeitlich entfernteren und abstrakteren Zeitpunkte, die werden mit einem ganz konkreten, persönlichen und realen Zukunftsereignis verbunden. Also darum so ein persönlicher Tag bzw. so ein Etikett, was ich dem anklebe. Statt also so abstrakt zu überlegen, oh, ich könnte jetzt hier diese, weiß ich nicht, Crowdfarming-Initiative mit x Euro unterstützen, ach, und dann würde ich in 10 Monaten x Kilogramm Orangen erhalten, ne, wenn wir nochmal das Obstbeispiel aufgreifen, dann könnte ich das alternativ auch mit einem ganz konkreten Ereignis verbinden, nämlich sagen, ah, dann würde ich bei unserem traditionellen Weihnachtsbrunch mit der Familie Orangen haben und die könnten wir dann gemeinsam pressen und als frischen Orangensaft genießen. Und das habe ich so vielleicht auch schon mal erlebt und kann daran anknüpfen und habe eben dann so ein persönliches Ereignis damit verbunden.
Ja, oder noch weiter in die Zukunft gedacht. Also ich gehe heute auf eine Klimademo, nicht nur damit dann irgendwie in 10 Jahren halt die Welt besser ist, sondern mein großer Sohn zum Beispiel, der ist dann 23, der studiert vielleicht und dass er dann in der Stadt, wo er studiert, mit dem Fahrrad überall hinfahren kann, nicht durch den Autoverkehr laufen muss und dass er vielleicht in einer begrünten Innenstadt lebt. Und das macht ja einfach viel mehr Lust und Motivation.
Ja, total. Und da werden eben so ganz konkrete Erfahrungen und Erinnerungen wieder wachgerufen, die uns aber eben auch die Zukunft greifbarer und dadurch wertvoller machen.
Das klingt so, als hätte dieses episodische Zukunftsdenken das Potenzial, damit auch eine gelungene Klimakommunikation zu betreiben. Also auch gut auf andere mit dem Thema Klimaschutz zuzugehen und sie selbst dabei zu unterstützen, zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen. Hast du da auch konkrete Ansätze?
Ja, genau, das bietet sich dann natürlich auch an. Grundsätzlich können wir in so Klimagespräche mit anderen Menschen immer auch gut, du hast es so eine kleine mentale Zeitreise genannt, das da in so ein Gespräch einzubauen, um dieses episodische Zukunftsdenken unseres Gegenübers anzuregen. Also sowas wie, sag mal, wie stellst du dir das Jahr 2045 vor? Was meinst du, wird zu diesem Zeitpunkt für dich anders sein, als das vielleicht heute ist?
Das mache ich auch in der Psychotherapie häufig, ne? Dass man so eine Art Fantasiereise in die eigene Zukunft macht, dass man sagt, stellen Sie sich vor, alle Ihre Schwierigkeiten sind verflogen, Sie wachen morgens auf und alles ist erfüllt. Ne? Und dann, woran würde ich das konkret bemerken und wirklich so ganz, also in die Situation reingehen mit, was würde ich für Kleidung tragen, was sehe ich, was habe ich, nehme ich für einen Geruch wahr? Also woran kann ich wirklich spüren, sehen, erfahren, dass sich was verändert hat? Das könnte ja im Klimakontext auch gut funktionieren.
Und tatsächlich gibt es da aber auch einige so Medienbeiträge und Tools, die mir da entgegengekommen sind, die sich eigentlich im Grunde dieses episodische Zukunftsdenken zunutze machen und so diese zeitliche psychologische Distanz der Klimakrise abbauen wollen. Hier ist so das Grundprinzip, Tools machen die Zukunft sichtbarer und greifbarer und bringen sie eben in Zusammenhang mit klimafreundlichen Verhaltensweisen und Nachhaltigkeitsmaßnahmen in der Gegenwart. Und dadurch erscheint uns die Zukunft nicht mehr so psychologisch distant und nachhaltige zukunftsfreundliche Entscheidungen fallen uns einfach leichter.
Das klingt total gut. Das klingt so ein bisschen auch nach Virtual Reality und Gaming. Hast du da ein paar konkrete Beispiele? Vielleicht helfen die dann euch dabei, liebe Hörende, euch selbst auf einen zukunftsfähigen Pfad zu bringen. Oder ihr nutzt sie als Ausgangspunkt, um Menschen in eurem Umfeld das Thema Klimakrise zeitlich näher zu bringen.
Ja, ich glaube natürlich, die erlebbarste Umgebung würde Virtual Reality schaffen. Und ich glaube, da tut sich gerade auch einiges. Wer jetzt keine VR-Brille zu Hause hat, hat aber auch Alternativen. Mir ist zum Beispiel das Buch Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, entgegengekommen vom Ökom Verlag. Dort gibt es, ja, wie ich finde, ganz inspirierende und so positive Panoramen, nämlich von 16 Städten im Dachraum. Und das sind so fiktive, aber ich finde sehr authentische Bildbearbeitungen, kombiniert mit persönlichen Erfahrungsberichten. Also die Städte sind so dargestellt, wie sie eben im Jahr 2045 aussehen könnten, wenn wir es schaffen, ja, Stadtbegrünung, erneuerbare Energien, regionale Ernährung, Kreislaufwirtschaft, all sowas erfolgreich zu etablieren.
Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das hilft, eine positive Visionen von einem nachhaltigen und fortschrittlichen Leben in der Zukunft zu entwickeln.
Ja, und es gibt passenderweise auch ein gleichnamiges Projekt, also Zukunftsbilder. Auf zukunftsbilder.net findet man das. Das ist eine Initiative der Scientists for Future, also wird auch von wissenschaftlichen FachexpertInnen entwickelt und auch laufend weitergeführt. Und dort sind, wie ich finde, ganz verständlich und ansprechend aufbereitete Beschreibungen ganz konkreter Zukunftsvisionen für das Jahr 2040. Und das zu ganz verschiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel so Themenfeld Ernährung, Mobilität, Energie, Bildung, all sowas. Und dort soll die Zukunft vor allem ja gestaltbar werden. Das heißt, es gibt jetzt keine festgeschriebene Vorhersage, so wird es, sondern verschiedene Szenarien mit verschiedenen Pfaden, die wir als Menschheit einschlagen könnten.
Wow, das klingt ja wirklich faszinierend. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann wirklich auch motiviert, wenn man so greifbar mitbekommt, was passiert realistisch, wenn wir den einen oder den anderen Weg einschlagen. Und dann kann man da ja auch wirklich das eigene Engagement darauf nochmal ausrichten. Also das würde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Das klingt ganz toll.
Ein letztes Beispiel habe ich noch mitgebracht, die sogenannte City-App. Das ist eine Karten-App und die wurde am Center for Environmental Science der University of Maryland entwickelt. Und dort kann man einfach den Namen einer Stadt, einer beliebigen Stadt, eingeben und die App ermittelt mir dann einen Ort, an dem das Klima aktuell bereits in etwa so ist, wie das Klima an dem Ort, den ich eingegeben habe, im Jahr 2080 durch den Klimawandel bedingt sein wird. Ah. Also es ist dann, ne, da jetzt schon vergleichbar warm und vergleichbar trocken, wie es bei mir hier in meiner Stadt 2080 sein wird. Und auch hier ist der Clou, dass es auch zwei verschiedene Szenarien gibt. Einmal das Szenario mit den aktuellen CO2-Emissionen und ein Szenario mit reduzierten Emissionen, sodass ich das ein bisschen vergleichen kann. Und ich habe da einfach mal meinen Wohnort Potsdam reingeworfen und fand ich tatsächlich ganz erschreckend und erschreckend greifbar, dass 2080 hier in diesem aktuellen Szenario, wenn es so weitergeht, das Klima haben, wie es jetzt schon in Bologna, also im nördlichen Italien ist.
Wow.
Aber wenn wir das schaffen zu reduzieren, dann wäre das Klima zumindest nur wie in Speyer in der Rhein-Neckar-Region.
Das ist ja wirklich krass und sehr greifbar, finde ich jetzt auch gerade. Mhm. Und dabei geht es ja dann nicht nur um positive Zukunftsbilder, ne? Also das eine ist ja schon auch eine erschreckende Vorstellung. Aber es macht es so spürbar, wenn wir wirklich einen aktuell besuchbaren Ort als Vergleich haben.
Ja, absolut.
Ja, die ganzen Medien und die ganzen Tools, die verlinken wir euch natürlich in den Folgennotizen. Und jetzt wollen wir die Perspektive auch noch ein bisschen weiter fassen, dass natürlich vor dem Hintergrund der ökologischen Krise unsere Entscheidungen auch für die Zukunft anderer Menschen ganz wesentlich sind.
Und gerade bei der Frage, ja, wie nachhaltig Verhaltensweisen sind, für die wir uns entscheiden können, dann fühlen sich ja viele solcher Entscheidungssituationen, finde ich, oft nach so einem Dilemma an. Mhm. Also einem Dilemma zwischen einer einfachen und vielleicht eher egoistischen Option oder einer echt aufwendigen, aber ja, selbstloseren Option. Und über dieses Thema soziales Dilemma haben wir in Folge 23 unseres Podcasts schon gesprochen. Und natürlich haben solche Dilemmasituationen immer auch eine zeitliche Ebene, wo sich jetzt eben die Brücke zu unseren Zukunftsentscheidungen schlagen lässt.
Ja, klar. Und jetzt haben wir uns ja viel die individuellen Prozesse von Zukunftsentscheidungen angeschaut. Und für mich hat das aber immer auch eine gesellschaftspolitische Ebene. Politik ist ja letztendlich nichts anderes als dauernde kollektive Entscheidungsprozesse über die Zukunft, die von verschiedenen Menschen geführt werden.
Stimmt. Und da wollten wir auch zum Abschluss nochmal drauf schauen. Und meines Wissens hast du dich damit ja zuletzt auch intensiver auseinandergesetzt.
Genau.
Ja, und vermutlich greifen ja in diesen politischen Entscheidungen, denn PolitikerInnen sind ja auch nur Menschen, zunächst einmal die gleichen Prozesse und damit auch diese gleichen Vereinfachungen und Fehleinschätzungen, die wir eben schon beim Individuum besprochen haben, oder?
Ja, klar. Aber es kommen auch noch spezifische Verzerrungen im demokratischen System dazu. Zum Beispiel ist die kurzfristige Orientierung vieler politischer Entscheidungen unter anderem dadurch begründet, dass der Machterhalt, sei es der persönliche oder der Partei, im Vordergrund steht. Okay. Da kommt dann quasi zusammen, dass man lieber die kurzfristige Belohnung hat als Individuum und dass man von der nachhaltigeren Entscheidung mit den erst langfristig sichtbaren positiven Ergebnissen dann selber als Politikerin oder als Partei nicht mehr profitieren würde.
Und ich muss da gerade dran denken, so politische Entscheidungen sind ja oft auch im wahrsten Sinne des Wortes so Kosten-Nutzen-Abwägungen, nämlich zum Beispiel im Rahmen von so Haushaltsverhandlungen. Und bei denen werden ja zum Beispiel auch die Kosten für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen diskutiert, ne?
Absolut. Und da ist ein gefährlicher Trugschluss die sogenannte Sparsamkeit des Abwartens. Also wenn man sagt, bestimmte Maßnahmen werden wegen hoher Kosten nicht ergriffen, sondern erstmal vermeintlich günstigere Maßnahmen oder gar nichts wird gemacht, damit es eben dann Kosten spart. Aber, und das ist das große Problem, man muss die Kosten der Untätigkeit auch mit berücksichtigen. Mhm. Also zum Beispiel, dass die Klimakrise ganz konkret unseren Wohlstand, unsere Lebensgrundlagen, ja, und damit auch unsere Sicherheit bedroht.
Ja.
Also die Auswirkungen der Klimakrise sind mit erheblichen Kosten verbunden, die wir eigentlich durch jetzige Investitionen in Klimaschutz vermeiden könnten.
Da dabei ja auch unterschiedliche Gruppen an Menschen unterschiedlich betroffen sind, müssten ja idealerweise auch ganz unterschiedliche Perspektiven in so einem politischen Verhandlungsprozess berücksichtigt sein.
Und wenn wir den Blick nochmal auf die Zukunft richten, dann geht es natürlich auch um zukünftige Generationen. Also es gibt so eine Gefahr von einer intergenerationalen Ignoranz in politischen Verhandlungen. Und es gibt eine Machtasymmetrie. Die Menschen am aktuellen Verhandlungstisch können über die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generation entscheiden. Die Generation selber hat aber keine Stimme. Und dadurch ist ein reziprokes Verhandeln nicht möglich. Also meine Kinder, um die wieder mit einzubringen, sitzen eben nicht am Verhandlungstisch, wenn dann über Ausgaben für den Staat entschieden wird.
Obwohl das deren Leben ja maßgeblich beeinflussen wird, stimmt.
Genau.
Und wenn jemand jetzt den zukünftigen Generationen eigentlich was Gutes tun will, dann können sie ja aber den politischen EntscheidungsträgerInnen ja nichts zurückgeben, also so aus der Zukunft heraus zurückgeben, anders als das ja vielleicht Lobbyorganisationen oder so jetzt schon tun können und da aktuell schon Einfluss nehmen können.
Ja, ganz genau. Kinder haben keine Lobby, wie ich das immer so gerne sage.
Ja. Gibt es denn da auch so psychologische Erkenntnisse zu solchen Verhandlungsprozessen mit zukünftigen Generationen?
Ja, es gab zum Beispiel ein psychologisches Forschungsprojekt der Uni Hildesheim darüber, inwiefern wir Menschen die Interessen künftiger Generationen bei Verhandlungen in Betracht ziehen. Da gab es zum Beispiel verschiedene Konfliktlösungsszenarien, in denen zwischen konkurrierenden Parteien verhandelt werden sollte, deren Entscheidung aber Einfluss auf die Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen hatte, zum Beispiel eben Ressourcenverteilung unter Forstbetrieben.
Und was kam da heraus?
Ja, ernüchternderweise wurden die Interessen zukünftiger Generationen nicht mit einbezogen. Sogar auch kaum, wenn die Verhandlungsparteien für die Erfüllung von Interessen zukünftiger Generationen entschädigt wurden.
Puh, okay, also von selber machen wir Menschen das leider nicht. Gibt's denn was, wie wir das besser machen können, die Interessen nachfolgender Generationen mit einzubeziehen?
Ja, ganz wichtiger Punkt. Das hängt wirklich viel auch mit Identitätsbildung zusammen. Also zum Beispiel durch das Schaffen und Stärken einer gemeinsamen sozialen Identität mit Menschen zukünftiger Generationen. Wenn wir uns als eins fühlen, dann achten wir auch auf unsere jeweiligen Bedürfnisse. Und da gibt es tatsächlich viele Initiativen und Organisationen, die versuchen darauf einzuwirken, dass wir die Interessen künftiger Generationen berücksichtigen und die Asymmetrie in der Verhandlung aufheben. Also eine Art Institutionalisierung der Generationenperspektive in politischen Verhandlungsprozessen.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, es gab zum Beispiel in Wales 2015 den sogenannten Wellbeing of Future Generations Act. Und der verpflichtet öffentliche Stellen dazu, die langfristigen Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf junge Menschen und zukünftige Generationen zu berücksichtigen. Da wurden dann sogar Future Generations Beauftragte eingesetzt.
Spannend.
Ja, zum Beispiel auf der EU-Ebene wird da inzwischen auch einiges getan. Es gibt einen EU-Kommissar für Jugend, Kultur und Sport und der soll neuerdings auch Verantwortung für Generationengerechtigkeit übernehmen. Übrigens, interessante Side-Note, der aktuelle Amtsinhaber ist mit 35 Jahren der jüngste EU-Kommissar.
Ja, immerhin haben sie da wen Jüngeres gewählt, aber gut, auf 35 kann man diskutieren.
Aus meiner Perspektive ist der jung, aber ja. Was man natürlich auch machen könnte, wären eben VertreterInnen von zukunftsorientierten Bewegungen stärker mit einzubeziehen, zum Beispiel Menschen aus der For-Future-Bewegung.
Ah, so ein bisschen also wie das mit Interessensverbänden, Gewerkschaften auch aktuell passiert, wobei das vermutlich schwierig vergleichbar ist, denn ja, den Bewegungen fürs Klima, denen geht es ja um die Zukunft aller und eben nicht um die eigenen Interessen, die sie vertreten.
Ja, das stimmt.
Okay, ich versuche diese gesellschaftliche Politik nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Es scheint uns Menschen grundsätzlich erstmal schwer zu fallen, die Interessen zukünftiger Generationen in solchen Verhandlungsprozessen zu berücksichtigen. Und gerade darum brauchen wir aber am besten schon im Hier und Jetzt ganz konkrete Personen oder fest verankerte Institutionen, die genau diese Interessen vertreten.
Ja, dann versuche ich mich jetzt mal an einem Gesamtfazit. Also, es ist menschlich und verständlich, dass es uns schwerfällt, zukünftige Ereignisse in unsere jetzigen Entscheidungen einfließen zu lassen, weil sie für uns halt sich weit weg, abstrakt und unsicherheitsbehaftet anfühlen. Und bei der Frage nach klima- und umweltfreundlichen Entscheidungen kommt dazu, dass die Zukunft aller betroffen ist. Dieser Dilemma-Charakter macht Zukunftsentscheidungen noch komplizierter. Und das alles gilt sowohl für alltägliche Konsumentscheidungen, für persönliche Lebensentscheidungen und eben auch für gesellschaftliche Verhandlungsprozesse.
Wenn wir es aber schaffen, konkret greifbare Vorstellungen von einer gestaltbaren Zukunft zu kreieren, die auch an unsere bisherigen Erfahrungen anknüpfen, dann sind wir in der Lage, im Hier und Jetzt Entscheidungen im Einklang mit einer lebenswerten Zukunft für alle zu treffen. Wir sind also in der Lage, heute Entscheidungen für morgen zu treffen.
Ja, und wenn ihr, liebe Zuhörenden, das nächste Mal in eine Situation kommt, bei der ihr euch zwischen Optionen mit verschiedenen Konsequenzen in der Zukunft entscheiden müsst und bei der ihr sonst gerne mal in die kurzfristig gedachte Falle getappt seid, dann begebt euch doch mal auf eine kleine mentale Zeitreise und malt euch ein konkretes Bild der zukünftigen Situation aus.
Und wenn ihr eine bestimmte Person aus eurem Umfeld im Kopf habt, für die die Zukunft bei ihren Entscheidungen unwichtig zu sein scheint, dann probiert doch mal eines der Tools auf, die helfen, die Klimakrise zeitlich näher zu bringen.
Ja, die Tools werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Ja, zum Schluss würden wir uns noch über zwei Sachen freuen. Empfehlt den Podcast gerne weiter und bewertet uns mit Sternen in eurem Podcast-Player. Dann werden wir mehr gesehen und können auch noch mehr Menschen erreichen.
Oder hinterlasst einen Kommentar in eurem Podcast-Player, wenn der die Funktion bietet, oder auf Social Media, um auch mit anderen zu teilen, was die Folge bei euch bewegt hat. Von euch zu hören ist uns nämlich immer wichtig.
Danke und tschüss.
Macht's gut.